Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio mit mir, Niklas, aka der Kickboxer Karate Tiger 3. Benehme mich auf deiner Birthday Party wie ein Schwein, aka TJ Detweiler. Das erste Frag Calcio nach dem 34. Bundesliga-Spieltag. Das letzte Frag Calcio vor dem Pokalsieg des ersten FC Kaiserslautern. Und damit starten wir rein mit der ersten Frage. Felix W. 6892 nimmt gleich auf das Saisonende in Bundesliga und zweiter Liga Bezug und fragt: Moin, wie schätzt ihr die Chancen von Kiel und Pauli nächste Saison ein? Denkt ihr, sie gehen chancenlos unter wie Darmstadt, der neue Referenzwert für chancenlos untergehen? Oder schaffen sie es, die Klasse zu halten? Also, ich glaube, Zweitligameister ist am Ende tatsächlich geworden Pauli. Genau, mit 69 Punkten vor Kiel mit 68 Punkten, also nominell auf dem Papier beide sehr nah beieinander. Wenn ich eine sehr verfrühte Prognose abgeben müsste, was ich ja muss, jetzt gerade hier selbst auferlegt, für die kommende Saison ist natürlich ein bisschen quatschig, weil wir nicht wissen, was auf dem Transfermarkt alles passieren wird, wer sich wie verstärkt, welche Leistungsträger vielleicht abgegriffen werden. Ist alles sehr, sehr viel Kaffeesatzleserei, mehr als sonst noch. Aber ich würde sagen, ich habe relativ viele Hoffnungen in St. Pauli, insofern, dass ich glaube, dass sie ein sehr konkurrenzfähiger Aufsteiger sein könnten, dürften. Das ist eine Mannschaft, die sind so ein bisschen, würde ich sagen, das Leverkusen respektive Stuttgart der zweiten Bundesliga. Die Parallelen in der Art des Spielstils sind nicht von der Hand zu weisen. Ist der dritte Verein, der zumindest in Teilen, also alle drei, die ich eben genannt habe, Leverkusen, Stuttgart und St. Pauli, können, glaube ich, nicht in der Hand weisen, dass die Trainer sich zumindest in Teilen von Roberto De Zerbi haben inspirieren lassen. Und wenn man sieht, was bei Stuttgart möglich war mit dieser neuen Spielanlage, wenn man sieht, wie souverän St. Pauli die Saison über weite Strecken gespielt hat, glaube ich schon, dass die aufsteigen können und durchaus dem einen oder anderen Bundesligisten Probleme bereiten. Deswegen glaube ich, Pauli, die auch in der Expected Points Tabelle klarer Tabellenerster sind, also da ist man auf Linie mit der erwarteten Leistung und der tatsächlichen, glaube ich, die werden eine gute Saison spielen und am Ende als Aufsteiger die Klasse halten. Das ist meine Prognose, sehr, sehr frühe Prognose. Bei Holstein Kiel sieht es ein bisschen anders aus, da steht jetzt schon fest, dass sie mit, wie heißt der gute Mann nochmal, der nach Gladbach wechselt, der Kapitän, Philipp Sander, ihren Kapitän verlieren. Und bei Kiel muss man sagen, da sehen die Statistiken hinter den Statistiken nicht so wahnsinnig gut aus oder nicht so gut, wie das Tabellenergebnis am Ende aussagt. Das kann Kiel vollkommen egal sein. Erstmal in die Bundesliga aufzusteigen ist schon an sich eine große, große Errungenschaft, großer Erfolg. Aber in der Expected Points Tabelle ist Kiel, glaube ich, Platz 6, was jetzt nicht schlecht ist, aber eben trotzdem nicht berauschend. Platz 6 ungefähr gleich auf in den Expected Points mit dem ersten FC Kaiserslautern. Da sieht man auch mal, wie sehr Kaiserslautern sich zum Beispiel unter Wert verkauft hat, das nur am Rande. Und eine Mannschaft, die jetzt erst kürzlich gegen einen strauchelnden FCK zu Hause verliert, die wird in der Bundesliga nicht so wahnsinnig viele Stiche sehen. Ich glaube, Kiel wird vielleicht ein bisschen besser performen als Darmstadt, aber ich sehe sie als klaren Abstiegskandidaten Nummer 1 und punktetechnisch irgendwo einpendeln zwischen, ja, sagen wir mal, 20 und 26 Punkten. Das ist meine verfrühte Prognose. Um Gottes Willen, ey. Deswegen sage ich, Pauli, die werden es packen und Kiel, die gehen runter. Zweite Frage, Raphael Tour 7025, klingt wie so ein nischiger Reiseanbieter, irgendwie der neue Altours-Konkurrent Raphael Tours. Die Bundesliga, moin. Die Bundesliga ist vorbei und die Heim-EM steht vor der Brust. Ich glaube, das sagt man so nicht, aber lass es mal durchgehen. Inwieweit wird diese die kommende Transferphase beeinflussen? Hast du ein paar Hot-Takes für Spieler, die sich in den Mittelpunkt spielen werden? Viele Grüße aus Nürnberg. Also ich sehe es ein bisschen so. Kein Profiverein der Welt, glaube ich zumindest, arbeitet so, dass bei der EM ein Spieler auftaucht, den sie vorher nicht auf dem Schirm hatten, der ein gutes Turnier spielt, wo sie sagen, oh ja, den kaufen wir jetzt mal. Ich glaube normalerweise, dass es da auf dem Level fast keine so richtig unbeschriebenen Blätter mehr gibt. Also Spieler, die mal mehr oder weniger im Fokus waren, ja klar. Ich glaube, der Einfluss, den so eine EM nimmt natürlich, ist die Frage, verletzt sich irgendjemand während des Turniers, sorgt dafür, dass dann vielleicht ein angedachter Wechsel zerschlägt oder sich zerschlägt oder spielt jemand so ein gutes Turnier, dass der Marktwert nochmal in die Höhe schießt, weil das kann ich mir durchaus vorstellen, dass jemand, der eh vielleicht ein Wechselkandidat für den Sommer gewesen wäre, nochmal ein starkes Turnier obendrauf packt und dann der Verein sagt, hey, hör mal, habt ihr die EM von dem Typen gesehen, der ist uns jetzt nochmal 15 oder 20 Millionen Euro mehr wert. Das sind so Einflussfaktoren, die ich mir vorstellen kann. Hottakes für Spieler, die sich in den Mittelpunkt spielen werden. Also Mittelpunkt ist ein großes Wort, aber ich habe mal drei Namen mitgebracht, glaube ich, die dieses Turnier vielleicht trotzdem nochmal als Bühne nutzen könnten und sich nochmal zusätzlich empfehlen könnten für einen Transfer vielleicht oder einfach nur zeigen könnten, ey, wir sind übrigens auch ziemlich gute Fußballer. Der erste ist der gute Herr Mamardashvili, der ist 23 Jahre alt, Torwart beim FC Valencia und wird bei der Europameisterschaft aber eben Torwart sein von Georgien. Der ist ein sehr, sehr großes Torwarttalent, der schon mehrfach mit Das ist ein großes Torwarttalent, der schon mehrfach mit Wechseln in Verbindung gebracht wurde. Ich glaube, ich bin davon beeinflusst, dass ich tatsächlich so ein bisschen Zahnschmerzen habe und die wirken sich auf meine Artikulationsfähigkeit aus. Das ist die Ausrede, die ich gerne an der Stelle vorschieben möchte. Mamardashvili, das kann ich sagen. Georgi Mamardashvili kann ich ohne Probleme sagen, aber alles andere nicht. Ist ein Torwart, der vor allem exzellent ist auf der Linie im klassischen Torwartspiel. Also ganz vereinfacht gesagt, die Gegentorprognose laut Statistik für Valencia wäre gewesen in der Liga 46,9. Kassiert hat er nur 39 Gegentore, also hat knapp 8 Gegentore weniger kassiert als erwartet oder verhindert. Und das spricht, glaube ich, sehr, sehr stark für ihn. Und ich glaube, er könnte diese Bühne mit Georgien nutzen, die ja auch nicht sonst so oft bei so großen Turnieren dabei sind, und sich dafür einen großen Sommerwechsel empfehlen. Der zweite Name ist Nikola Zalewski, 22 Jahre alt, Flügelverteidiger bei der Roma unter Vertrag. Bei der EM wird er am Start sein für Polen, hat dafür gesorgt oder mit dafür gesorgt, dass die Polen überhaupt am Start sind, hat im Playoff-Halbfinale gegen Estland beim 5:1 zwei Tore vorbereitet. Den Durchbruch hatte er unter Mourinho, der auf jeden Fall ein Offensivspieler war, einen Flügelverteidiger, also einen Schienenspieler gemacht hat. Also Mourinho war so der Trainer, unter denen er durchgebrochen ist. Sehr, sehr guter Ballträger, Ballschlepper, sehr viel Vertikalität über diese Art und Weise im Spiel. Aber die damals sehr furios und stark gestartete Entwicklung und Karriere ist so ein bisschen gestockt dieses Jahr. Für die Roma in der Serie A nur 9 Einsätze in der Startelf. Vielleicht ist das ein Spieler, der die EM als Schaufenster nutzt, um danach woanders hin zu wechseln. Aber der ist, glaube ich, auch ein Roma-Eigengewächs. Und man kennt das, Roma-Eigengewächse, die bei der Roma durchbrechen, haben oft eine sehr hohe Loyalität zum Verein. Deswegen mal abwarten, ob Zalewski nicht vielleicht doch da bleibt. Aber zumindest ein sehr, sehr spannender Spieler. Und der letzte im Bunde ist Sudakov. Sudakov ist 21 Jahre alt, spielt bei der Ukraine oder spielt für die Ukraine unter Vertrag noch bei Schachtja Donetsk, offensiver Mittelfeldspieler. Also ihr seht, ich habe hier viel oder eigentlich nur Spielermaterial aus Osteuropa bemüht. Aber es sind eben auch Spieler, die... Also generell finde ich, oft ist so der osteuropäische Raum, jetzt spielen der eine schon in Italien, der andere in Spanien, aber oft ist das so ein Schlagspieler, der so ein bisschen unterm Radar sich bewegt und das ein oder andere Schnäppchen versprechen könnte. Und bei Sudakov ist es auch der Fall, ist ein riesengroßes Talent, offensiver Mittelfeldspieler, kann mit beiden Füßen, kann vorbereiten, kann selber kreieren für sich selbst, also hat ein sehr, sehr großes Fähigkeitenportfolio. Eine machbare Gruppe mit der Ukraine ist ja auch wichtig, um sich vielleicht länger im Turnierverlauf präsentieren zu können. Mit der Slowakei, Rumänien und Belgien, glaube ich, schon ist es möglich, dass die Ukraine sich dort durchsetzen könnte. Hat sich im Playoff-Finale durchgesetzt gegen Island und dort wurden beide Tore eben von jenem Sudakov vorbereitet. Wir sehen hier so ein bisschen sein Radar im Vergleich mit ukrainischen oder Mittelfeldspielern in der ukrainischen Liga. Da sehen wir eben vor allem hier Progressive Passes, Progressive Carries, Accelerations with Ball, also alles, was vertikal ist, was Spielverlagerung ins letzte Drittel ist, hat Sudakov auch sehr, sehr tolle Fähigkeiten. So oder so ein spannender Spieler, der früher oder später, glaube ich, zu einer europäischen Spitzenmannschaft wechseln dürfte. Hoffentlich für einen etwas besseren Preis als Mykhailo Mudryk, weil der war das, was damals gezahlt wurde, definitiv nicht wert zum damaligen Zeitpunkt. Aber Sudakov, so oder so, ein sehr, sehr spannender Spieler. Niki Dietz von unserem Discord-Server, dem man beitreten kann, wenn man zum Beispiel Supporter ist auf Twitch, also Supporter heißt Subscriber, oder aber ein Supporter auf Patreon. Und Niki Dies möchte wissen: Hey Niklas, eine kurze Entweder-oder-oder. Oder-oder-Frage mit kurzer Begründung. Wer wird eher wieder Meister? Also hier kommen zwei Vereine und ich soll eine Prognose abgeben, wer von diesem Verein am ehesten wieder Meister wird. Wir starten rein mit Manchester United oder Chelsea. So leid mir das tut, muss ich da in der aktuellen Situation Chelsea sagen. Das Fundament sieht dort deutlich vielversprechender aus, auch viel nach Chaos, viele, viele junge Spieler. Aber bei Chelsea ist mein Gefühl, dass nicht so viel passieren muss wie bei United, um plötzlich eine Mannschaft auf den Rasen zu bringen, die vielleicht auch nochmal um die Meisterschaft mitspielen, konkurrieren kann. Also Levy Colwill, Reece James, auch wenn der oft verletzt ist, Malo Gusto, es muss nur einer aus dem Mittelfeld-Dreiergespann, Caicedo, Lavia, Ugo Chukwu, durchbrechen und funktionieren. Da hast du da einen super starken Kern gemeinsam mit Enzo Fernandez. Du hast offensiv Christopher Nkunku, der noch gar nicht so richtig zeigen konnte, was er kann. Cole Palmer, der eine bombenstarke Saison gespielt hat mit Nicholas Jackson, auch immer noch einen sehr vielversprechenden Stürmer, den ich auch noch im Alterssegment Talent sehen würde. Also ich glaube, bei Chelsea muss weniger passieren als bei United. Deswegen werden die, glaube ich, Stand jetzt eher Meister. Barcelona oder Atletico Madrid? Ich sag Barcelona, auch weil sie erst in der Vorsaison Meister gewesen sind und Meister geworden sind, obwohl man da schon Krisenstimmung hatte, Probleme hatte, vor allem wirtschaftlicher Natur, die auch nach wie vor noch da sind natürlich. Und irgendwie fühlt sich für mich Barcelona als Meister einfach auch aufgrund, glaube ich, der gelernten Erfahrung immer noch wahrscheinlicher an als Atletico. Deswegen gehe ich da mit Barça. Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen? Das ist, glaube ich, das Offensichtlichste von allem. Also, da sage ich, stand jetzt auf jeden Fall Bayer Leverkusen. Wenn Bayern sowohl auf der Trainerposition als auch auf dem Transfermarkt, was neue Spieler angeht, nichts komplett Unvorhergesehenes aus dem Hut zaubert und eine der besten Transferperioden der Geschichte hinlegt, dann geht Bayer Leverkusen, wenn ich davon ausgehe, dass die Mannschaft so im Kern weitestgehend erhalten bleibt, für mich als Meisterschaftsfavorit in die kommende Saison. Dann ist Bayern für mich rein sportlich der Herausforderer. Und deswegen, also ich halte es für durchaus möglich, dass Leverkusen in der kommenden Saison Meister wird. Das halte ich beim BVB definitiv nicht für möglich. Und deswegen habe ich da Leverkusen klar vor Borussia Dortmund. Juventus oder Napoli? Ich gehe mit Juve. Die haben einen ziemlichen Einbruch erlebt, einen Allegri hinten raus erlebt, der komplett die Fassung verloren hat, auch wenn ich es überragend fand, wie er durchgedreht ist nach dem Pokalspiel und sich erst die Krawatte vom Leib gerissen hat und dann noch auf dem Platz, oder zumindest im Stadion, im Innenbereich, sein Hemd um mehrere Knöpfe geöffnet. Fand ich, war ein richtiger Gangster-Move auf jeden Fall. Ich gehe mit Juve. Sie sitzen nämlich, vielleicht nicht ganz so extrem, aber trotzdem finde ich, sitzen die ähnlich wie Chelsea auf einem vielversprechenden Kern an jungen Talenten. Du hast Kenan Yildiz, du hast Miretti, du hast Dean Huijsen, der von der Roma zurückkommt, Matthias Sule, der von Frosinone zurückkommt, du hast mit Koni de Winter noch einen vielversprechenden Innenverteidiger, der bei Genua leihweise gespielt hat. Und wenn die Gerüchte stimmen und am Ende sich bewahrheiten sollten und vielleicht Thiago Motta neuer Trainer bei Juventus wird, hast du sogar noch einen der spannendsten und vielversprechendsten Trainer, die der europäische Markt aktuell so zu bieten hat. Von daher glaube ich, da ist Juve eine Ecke vor Napoli. Lyon oder Marseille hat sich ein bisschen wie ein Münzwurf angefühlt, aber Lyon hat ja jetzt sogar noch, nachdem die Saison so scheiße gestartet ist, wir haben ja sogar hier ein Video gemacht, was läuft schief bei Olympique Lyon, glaube ich trotzdem, dass Lyon den besseren, vielversprechenderen Kader hat, mehr Potenzial hat, eine bessere Grundinfrastruktur hat und deswegen sage ich, Lyon wird eher Meister als Marseille. Beides, glaube ich, könnte aber noch eine ganze Weile entfernt und in ferner Zukunft liegen. Aniha 01, hallo. Wenn ich an meine ersten EMs, WMs denke, gab es so viele Lieder. Oliver Pocher, Schwarz und Weiß, Höhner, Revolverheld. Ich habe keine Ahnung, was der EM- oder WM-Song von Revolverheld sein soll, ehrlicherweise. Die extra für den Fußball geschrieben wurden und alle immer gesungen haben. Heutzutage sind es eher 0815 Pop-Songs, die zu Fußball-Hits gemacht werden, ohne vom Fußball zu handeln. Wie wichtig wären wieder richtige Fußballlieder, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken? Könntet ihr euch irgendwann vorstellen, einen eigenen Fußballsong zu machen? Liebe Grüße aus Hamburg. Also, Mir fallen als Songs ein, in denen es nicht explizit um Fußball ging, die also vielleicht, wenn man es despektierlich sagen möchte, 0815 Popsongs waren, aber trotzdem sehr, sehr gut funktioniert haben als Turniersongs, zumindest in meiner Wahrnehmung, meiner Erinnerung. Einmal Auf uns oder Ein Hoch auf uns von Andreas Borani und Tage wie diese von den Toten Hosen, The Dead Pants, wie die Engländer sagen. Und die trotz der Tatsache, dass es eben Poplieder waren, in denen es nicht unbedingt oder gar nicht um Fußball ging, trotzdem eine gewisse Energie zumindest temporär entfalten konnten. Und für mich, glaube ich, ist der springende Punkt, die Songs müssen deutschsprachig sein. Das gibt nochmal irgendwie nochmal ein anderes Element rein und ist einfach auch deutlich inklusiver, weil es gibt immer noch Leute, die eben nicht so gut Englisch können und einen deutschen Text können in der Regel alle mitsingen oder mitgrölen. Und ich glaube, deswegen ist ein deutschsprachiger Hit, glaube ich, das Beste, was man haben kann für so ein großes Turnier. Ich glaube, der deutsche Fundus an Fußballsongs gibt immer noch genug her, um auch ein weiteres Turnier gut überstehen zu können. Aber ich fände auch schon so ein Song, ein richtiger EM-Song, der sich auch nach EM-Song anfühlt und nicht, wie du sagst, nach einem Pop-Song, den man der Europameisterschaft überstülpt, fände ich schon ziemlich geil. Und der muss auch gar nicht so viel können. Ich finde zum Beispiel, gab ja jetzt diesen kurzen Viral-Hit, Füllkrug mit Bier, wir werden König von Europa, Füllkrug mit Bier und der Sommer wird so schön wie nie. Der Song hat schon auf jeden Fall Gröllpotenzial, zumindest im Refrain. Ich weiß nicht, ob er ein bisschen zu stumpf ist, um es über die Grenzen von Mallorca hinaus zu schaffen, aber ich fand, das war schon ein guter Anfang. Da steckt ja schon eine Essenz drin, glaube ich, die Potenzial hat auch vielleicht für die Europameisterschaft. Ich glaube schon, wenn Niklas Füllkrug vielleicht ein gutes Spiel macht oder ein Tor macht, dass dann die Leute sehr, sehr bereit sind zu grölen Füllkrug mit Bier. Von daher, da stecke ich so ein paar Aktien, ein paar Hoffnungen rein. Was unsere Ambitionen angeht, habe ich ja ganz offen schon kommuniziert. Ich möchte mal mit Calcio Berlin nach Mallorca, ich möchte mal einen Live-Auftritt mit Playback natürlich im Megapark haben. Und Christoph, der also immer noch darauf hofft, die Reinkarnation von Hans Zimmer zu werden, der ist sich natürlich zu fein dafür, Ralf Siegel-mäßig mit uns einen schönen trashigen Malle-Hit zu komponieren. Bisher wehrt er sich da mit Händen und Füßen gegen. Denn ich weiß auch von Nico, er sehnt sich danach. Auch Nico sehnt sich danach, endlich einen Song zu machen. Aber wir brauchen da eben das Kompositionstalent von Christoph. Deswegen wendet euch gerne mal an ihn, schreibt ihm Nachrichten, sagt, spring über deinen Schatten, komponier was für und mit den Jungs. Und dann machen wir einen geilen Fußball-Hit, weil ich werde auf jeden Fall auch am Start und ich glaube ehrlicherweise, so schwer kann es nicht sein. So viel zu der Frage. Zgask 8583. Gute. Manche Vereine wie Real Madrid oder Leverkusen in dieser Saison haben die Fähigkeit oder das Spielglück, Spiele in den letzten Minuten noch zu drehen oder zumindest nicht zu verlieren. Woran liegt das? Liegt das an einer besonderen Winning-Mentality oder kann man das Phänomen auch mit Daten untermauern? Wieso hat Arsenal sowas nicht und verlernt Bayern gerade ihre Winning-Mentality? Viele Grüße aus der Stadt mit der ältesten Pizzeria Deutschlands. Ich habe tatsächlich das vorbereitet im Beisein meiner Freundin und die hat darauf getippt, dass die älteste Pizzeria Deutschlands sich in Wernigerode befindet. Deswegen gerne mal Aufklärung leisten in den Kommentaren, falls da jemand mehr weiß oder falls das vielleicht sogar stimmen sollte. Zu deiner Frage. Du schreibst ja hier zum Thema Arsenal. Blablabla. Wo ist denn das, Alter? Hast du doch geschrieben. Wieso? Ich dachte echt gerade, es wäre weg und ich hätte die Frage komplett mir falsch eingebildet. Wieso hat Arsenal sowas nicht? Nun, Arsenal in der Premier League diese Saison 1-0 gegen City gewonnen mit einem Tor in der 86. Minute, 2-2 nach 0-2 gegen Chelsea mit Toren in der 77. und 84. Minute, 1-0 gegen Brentford gewonnen mit einem Tor in der 89. Minute, 4-3 gegen Luton mit einem Siegtreffer in der 97. Minute und ein 2-1-Sieg gegen Brentford mit dem Siegtreffer in der 86. Minute. Keine Mannschaft hat in der Premier League so viele Tore in der Nachspielzeit geschossen wie Arsenal in dieser Saison. Es waren 10, das sind übrigens mehr als sowohl Real Madrid als auch Bayer Leverkusen in der Liga gemacht haben. Ich glaube, hier liegt ein ganz klarer Wahrnehmungsfehler vor, nämlich Arsenal hat keinen Titel gewonnen, also hat Arsenal nicht das, was Real Madrid und Bayer Leverkusen haben, aber auf der Ebene späte Tore machen, Spiele noch spät zu den eigenen Gunsten entscheiden, hat Arsenal eigentlich in dieser Saison auch sehr, sehr viel geleistet, also gegen City, gegen Chelsea, gegen Brentford, gegen Luton und dann wieder gegen Brentford, sind allein 5 Spiele, wovon sie, glaube ich, 4 mit späten Toren gewonnen haben und 1 aus einem 0-2 noch ein Unentschieden gemacht haben, also durchaus auch da gezeigt haben, dass sie die mentale Stärke haben und eben auch die Qualität, um hinten raus noch Spiele zu ihren Gunsten zu drehen. Wie passiert sowas? Ich glaube erstmal, also je länger du jemanden etwas machen lässt, desto wahrscheinlicher ist es, dass das, was die Person macht, irgendwann funktioniert. Also wenn du mich hinstellst ans Dartboard und mich Pfeile werfen lässt, dann ist mit jeder Stunde, die ich länger werfe, rein, weil das Volumen an Pfeilen, die ich werfe, natürlich mit wächst und größer wird, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann mal eine 180 treffe. Und genauso, glaube ich, trifft es zu, je länger man spielt, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein dominantes Team, das sich eh schon viele Chancen erspielen kann, irgendwann trifft. Also ist erstmal losgelöst vom Gegner, glaube ich, einfach, je länger man spielt, je länger so ein Spiel geht, desto wahrscheinlicher wird es, dass eben irgendwann diese Mannschaft, die sowas eben auch gut kann, wie zum Beispiel Real oder Leverkusen, zu einer großen Torchance kommt. Und das kombiniert damit, dass mit zunehmender Spieldauer der Gegner ja auch tendenziell erschöpfter und unkonzentrierter wird. Also ich glaube, irgendwo ist es fast logisch. Also späte Tore kann man sich manchmal drüber wundern, aber eigentlich finde ich es nachvollziehbar, warum sowas passiert, weil das, glaube ich, eine Mischung ist aus steigender Wahrscheinlichkeit und einem Gegner, der vielleicht sogar viel mehr laufen, viel verteidigen muss, viel Konzentrationsarbeit im Kopf leisten muss ohne Ball, dass der früher oder später mal nicht aufpasst und dann irgendwann mal einer durchrutscht. Abseits davon glaube ich, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, eine Erfolgsserie erweitert den Horizont der eigenen Möglichkeiten bezüglich dessen, was man glaubt machen zu können. Das war ein unheimlich verschachtelter Satz, den ich auch extra so formulieren wollte, weil ich es ein bisschen cool fand, der nichts anderes meint als: Wenn du erfolgreich bist, fängst du automatisch an, dir irgendwann Dinge zuzutrauen, die du dir ohne den Erfolg vielleicht nicht zugetraut hättest. Und das ist ein total doofes Beispiel, das jetzt klingt nach Max Hopp, der so sagt: Hier, ich kann total den Schmerz von einem verlorenen Darts-WM-Finale nachvollziehen. Ich habe selber mal beim Aschers Leben Open im Viertelfinale knapp verloren. Keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt an mich selber denke und irgendwie versuche, ein Beispiel aus meinem Leben zu finden, wo ich mal seriell gewinne und das vielleicht etwas mit mir macht. Das Einzige, was ich da als Referenzwert habe, ist tatsächlich die Weekend League, die ich nicht mehr spiele, zum Glück. Aber wenn ich mal in der Weekend League war und ich bin so reingestartet mit einem 6-0, 7-0, 8-0, also die ersten 6, 7, 8 Spiele gewonnen habe, dann fängst du irgendwann an, aus einem Selbstverständnis heraus Dinge zu machen und dir zuzutrauen, die du sonst nicht gemacht hättest. Das heißt vielleicht, wenn ich 7-0 stehe, denke ich mir, fuck it, probier mal diesen Timed Finesse aus 30 Metern, guck mal, was passiert. Das wäre ein Abschluss, den ich nicht nehmen würde, wenn ich 6-5 stehen würde und alles scheiße läuft und ich denke, komm, das ist ein verschwendeter Abschluss, der geht eh nicht rein. Also im Kopf ist das was anderes und dann nimmt sich vielleicht ein Robert Andrich zum Beispiel einen Schuss, den er nicht nehmen würde, wenn er nicht gerade so vollgepumpt wäre mit Glauben an sich selbst, an die eigene Qualität und Stärke. Und das, glaube ich, verstärkt dann auch nochmal den Effekt, dass Mannschaften, die erfolgreich sind, die einen guten Lauf haben, sich Dinge zutrauen, die andere Teams sich nicht zutrauen und dann aus diesem Zutrauen heraus Situationen entstehen, Chancen entstehen, Tore entstehen, die so für andere Mannschaften nicht entstehen würden. Aber ja. Arsenal, so ungern ich das tue, musste ich in diesem Kontext mal in Schutz nehmen, weil ich finde, die waren dafür in meinen Augen zumindest nicht das passende Beispiel. Für 89 Punkte muss sich niemand schämen. Keiner was dafür, dass du vor eine Mannschaft spielt, die ihren ganzen Erfolg auf Lug und Betrug und unendlich viel Kohle aufgebaut hat. Nächste Frage. 9T8 Blackie. Gute. Mich würden eure, und damit kriegst du meine, ich bin ja hier kein aristokratisches Wir oder Plural, mich würden mal eure Predictions interessieren für DFB-Pokalfinale, Champions-League-Finale, Europa-League-Finale, Conference-League-Finale, Relegation 1.-2. Liga und Relegation 2.-3. Liga. Grüße aus der Rhein-Mosel-Stadt. Ausnahmsweise könnte ich mal was richtig haben, denn die Rhein-Mosel-Stadt müsste Koblenz sein, wo die beiden Rivers ineinander laufen, übergehen zumindest, glaube ich, der eine in den anderen, die Mosel in den Rhein. Boah, das ist auch Quatsch, keine Ahnung. Ich tippe, das DFB-Pokalfinale, was soll ich sagen, ich möchte nicht gegen den FCK tippen, ich weiß auch, wie die Wahrscheinlichkeiten aussehen, aber ich sage, Kaiserslautern schafft das Fußballwunder, es fühlt sich nach einem Jahr an, in dem Fußballwunder möglich sind und deswegen sage ich, Lautern gewinnt mit 1-0 in der regulären Spielzeit durch ein Tor von, wie könnte es anders sein, also es gibt zwei Menschen, denen ich es zutraue, Ragnar Ache per Kopf oder Marlon Ritter aus 25 Metern in den Knick. Eins von beiden wird passieren, das Tor fällt zwischen der 80. und 85. Minute und dann mauert man das Ding runter und zu Ende. Champions League Finale, Stichwort, es ist ein Jahr für Wunder. Borussia Dortmund schafft es tatsächlich. Edin Terzic krönt sich zu einem der wichtigsten und erfolgreichsten Trainer in Dortmunds Clubgeschichte und gewinnt den zweiten Champions League Titel nach 1997 durch einen 2:1 Sieg gegen Real Madrid. Europa League Finale gewinnt leider noch Bayer Leverkusen, aber sie gehen nach einem 1:1 nach 120 Minuten ins Elfmeterschießen, gewinnen dort mit 4:3 und genau die Kräfte, die sie dort lassen mussten, fehlen ihnen dann, um das Pokalfinale gegen Lautern zu gewinnen und so wird daraus dann auch eine runde Sache. Conference League Finale muss ich ehrlicherweise erstmal nachgucken, wer da überhaupt spielt. Piräus gegen Fiorentina. Beiden gönnen, ehrlicherweise. Aber ich glaube, die Fiorentiner unter dem sehr, sehr spannenden Trainer Vincenzo Italiano werden sich durchsetzen mit 2:0. Die Fiorentina wird diesen Titel gewinnen. Die haben, glaube ich, bisher von 5 gespielten Finals 4 verloren. Jetzt kommt noch ein weiteres Gewonnenes dazu. Und mal schauen, wo der Weg von Vincenzo Italiano hingeht, denn das ist wirklich auch ein sehr, sehr spannender Trainer, den man weiterhin auf dem Schirm haben könnte. Relegation, 1. Liga, 2. Liga, Bochum gegen Düsseldorf. Ich habe beide Spiele getippt. Hinspiel gewinnt der VfL Bochum 1:0. Das Rückspiel gewinnt Fortuna Düsseldorf mit 2:0 und steigt damit als dritter Club aus der 2. Liga in die Bundesliga auf. Für den VfL Bochum endet das Abenteuer Bundesliga nach 3 Jahren mit dem Abstieg über die Relegation. Und in der Zweit- und Drittliga-Relegation, wo Wiesbaden gegen Jahn Regensburg spielt, gewinnt Wiesbaden das Hinspiel mit 2:1 und spielt dann in Regensburg 1:1 und schafft es damit, den letzten verbliebenen Platz in der 2. Bundesliga zu verteidigen. Jugo Betrugo 1337. Gude, da Christian Streich betont hat, nicht in Rente gehen zu wollen, wäre er nicht ein ernstzunehmender Kandidat für die Bayern. Mit seiner Ruhe, die er ausstrahlt, könnte er den Alpha-Tieren Hoeneß und Kalle doch entgegentreten oder entgegenkommen. Oder was meinst du? Grüße aus der Stadt des Zweitliga-Dinos. Das dürfte mittlerweile dann auch der HSV sein, wenn man da selbstironisch über sich selber spricht. Also niemals, niemals, nie nimmt Christian Streich sofort einen neuen Trainerjob an. Halte ich für komplett ausgeschlossen. Es gibt Gründe dafür, warum er jetzt abtritt. Ich glaube wirklich, dass das auf dem Energielevel so zehrend, so anstrengend war, über so viele Jahre auf dem Level zu performen, immer wieder ohne Pause über ein Jahrzehnt lang Bundesliga-Trainer zu sein. Deswegen ist es schon mal für diesen Sommer in meinen Augen komplett ausgeschlossen. Christian Streich ist eine große Persönlichkeit des deutschen Fußballs, ohne Frage. Aber abseits davon frage ich mich schon, was denn bei Freiburg gemacht wurde, dass ihn dazu qualifizieren würde, Bayern-Trainer zu sein. Freiburg hat sich, und das ist auch kein Disrespect oder irgendwas, aber hat sich in meinen Augen ausgezeichnet in den vor allem letzten erfolgreichen Jahren mit Europapokalteilnahmen unter Christian Streich über ein herausragend gutes tatsächlich Spiel gegen den Ball. Ich würde sagen, Freiburg ist eine der am besten gegen den Ball eingestellten Mannschaften der Liga. Durch starke Standards, die auch, glaube ich, kein Zufall sind, sondern auch sehr akribisch trainiert werden und sehr, sehr gut vorbereitete lange Bälle, wo man auf die zweite Bälle mit einem entsprechenden Setup geht. Aber ich sehe nicht unbedingt Indizien, warum Christian Streich spielerisch ein passender und guter Fit für den FC Bayern sein sollte. Deswegen glaube ich das eher nicht. Auf prominenter Ebene, also wenn Christian Streich nochmal zurückkehren sollte als Trainer auf prominenter Ebene und nicht als, keine Ahnung, nochmal Jugendtrainer nach dem Motto Pal Dardai, ich habe genug gesehen und jetzt trainiere ich eben noch ein bisschen den Nachwuchs, kann ich ihn mir eigentlich fast nur auf der Ebene Nationalmannschaft vorstellen und das wiederum, glaube ich, wäre auch ein guter Fit, weil da ist sind die Möglichkeiten der ich muss mal zum Arzt gehen, gleich zum Neurologen und checken lassen, ob ich noch klar in der Birne bin, dass ich jetzt zum 4. oder 5. Mal so einen gleichgearteten Aussetzer habe. Also die Ärzte unter euch bitte mal mir einmal Angst machen in den Kommentaren. Nationalmannschaft kann ich mir vorstellen. Nagelsmann wird das nicht ewig machen wollen. Ich war schon überrascht davon, zumindest ein bisschen überrascht, dass er bis 2026 verlängert hat. Aber Nagelsmann sagt vielleicht auch zu sich, ey, ich habe eine geile Spielergeneration. Ich habe das große Privileg, die große Chance, Bundestrainer zu sein. Das ist eine Sache, eine Möglichkeit, die haben nicht viele. Jetzt werde ich einmal von meiner Bucketlist streichen, eine EM zu betreuen, dann noch im eigenen Land und danach noch eine Weltmeisterschaft. Aber dann, glaube ich, führt der Weg von Nagelsmann auch wieder zurück in den Clubfußball. Und ich gehe davon aus, dass Nagelsmann bis dahin ein sehr, sehr gutes, ansehnliches, spielerisches Fundament implementiert hat. Nicht, dass also Christian Streich nicht dazu in der Lage wäre, sowas zu coachen. Also du musst ein sehr guter Trainer sein, damit du mit Freiburg die Ergebnisse einfährst, die sie eingefahren haben. Aber dann eben aufbauend auf dem Fundament, was Nagelsmann vielleicht bis 2026 aufgebaut und hinterlassen hat, könnte ich mir Christian Streich sehr, sehr gut als Bundestrainer vorstellen. Das Amt ist ja auch so ein bisschen bundespräsidentenmäßig. Du trittst nicht so wahnsinnig oft vor die Kamera. Der Job ist, glaube ich, ein bisschen gechillter als die anderen normalen Trainerjobs. Und ab und zu mal kannst du dich, glaube ich, zu einem großen gesellschaftlichen Thema äußern, was, glaube ich, eine Sache ist, die Christian Streich immer bisher gerne getan hat und vielleicht auch gerne weiterhin tun würde. Und damit kommen wir zum Abschluss, zur letzten und wichtigsten Frage dieses Frag-Calcios von Niklas der Baddy, der Bruder von Paddy der Baddy. Er fragt nämlich nach meinem Ranking für die legendären Kartoffelgerichte von Florian Wirtz. Also nicht zubereitet von Florian Wirtz, aber die Sachen, die Florian Wirtz zubereitet hat. Zur Auswahl stehen, ich kann es jetzt halt nicht blind ranken, weil ich die Sachen natürlich schon kenne. Pommes, die berühmt-berüchtigten normalen Kartoffeln, Bratkartoffeln, Kartoffelbrei, Süßkartoffelpommes, Gratin, Salzkartoffeln, Gnocchi und Chips. Nochmal Gratin, macht keinen Sinn in Klammern. Grüße aus der Stadt mit den vielen Bows. Kalmer. Zweimal Gratin habe ich rausgelassen, also ich habe einfach 9 Sachen gerankt. Ich mache mal von hinten nach vorne. Auf der 9, auf meinem letzten Platz, tatsächlich die Gnocchi. Denn ich hasse Gnocchi, habe ich als Kind schon getan. Ich bin heute auch kein Fan davon. Also da bin ich wirklich komplett d'accord mit Florian Wirtz, der auch kein Fan der Gnocchis war. Die kommen bei mir auf die 9. Auf der 8 tatsächlich schon bei mir die normalen Kartoffeln. Weil normale Kartoffeln klingt für mich irgendwie total langweilig. Und da sind viele Sachen dabei, die ich deutlich geiler finden würde. Zum Beispiel Chips. Chips bei mir auf der 7. Auf der 6 die Salzkartoffeln, wobei ich nicht ganz verstehe, was ist der Unterschied zwischen einer normalen Kartoffel und einer Salzkartoffel. Es ist einfach, dass es beides normale Kartoffeln sind und die einen isst man ohne Salz und die anderen mit. Aber so eine schöne Ofenkartoffel, die man einfach aufschneidet, einen dicken Block Butter reinmacht und Salz drüber streut, auf jeden Fall sehr, sehr geil. Süßkartoffelpommes habe ich auf der 5. Die allgemeine Süßkartoffel würde ich generell vielleicht dahin packen. Ich glaube, es waren nämlich eigentlich keine Süßkartoffelpommes, die Florian Wirtz gerankt hat. Sind lecker, aber auch gleichzeitig Imposter und die echten Kartoffel-OGs habe ich, glaube ich, noch drüber. Zum Beispiel Kartoffelbrei auf der 4, liebe ich. Gab's früher, also als ich auch Kind war und damals auch noch Fleisch gegessen habe, habe ich das geliebt, wenn meine Mutter Kartoffelbrei gemacht hat mit Hackfleisch, ich glaube Rind damals, und so einer dunklen, braunen Bratensoße. Und dann vielleicht noch ein kleiner Gurkensalat dazu. Absolut Chefskiss, ging ich komplett drauf ab. Auf der 3 Pommes. I love Pommes, ich sag's wie es ist, ich liebe Pommes. Und ich meine damit nicht nur Pascal Hens, ich könnte wirklich jeden fucking Tag Pommes essen. Schön crunchy müssen sie sein, schön heiß, gut Salz dran und dann dick fett Mayo. Dann werde ich sehr, sehr glücklich. Ich meine, früher in der Kneipe habe ich immer 5 Euro gehabt, mehr nicht damals, um Bundesliga-Konferenz zu schauen und bekam für jeweils 1,20 Euro eine Cola, also habe 2 Cola getrunken, eine Pommes mit Mayo für 2,10 Euro, 4,50 Euro, 50 Cent Trinkgeld. Schöner konnte das Leben nicht sein als damals. Auf Platz 2 die Bratkartoffeln. Ich liebe aber auch Bratkartoffeln. Einfach geil. Kann man auch so gut, finde ich, so mit Resteverwertung machen. Also Bratkartoffeln gehen richtig gut rein, können auch schön gewürzt sein, müssen schön gewürzt sein, mit schön viel Salz auch dran, Pfeffer dran und vielleicht ein guter Schuss Ketchup da eher als Mayo bei den Pommes. Sehr, sehr lecker. Und auf der 1 für mich, undisputed, Kartoffelgratin. Ich liebe Gratin. Bei der Baller League gab es im Catering-Bereich sehr, sehr häufig Kartoffelgratin und ich bin überzeugt davon, dass keiner in der Baller League Season 1 so viel Kartoffelgratin gegessen hat wie ich. Ich liebe dieses Gericht, es ist meine 1 unter den Kartoffelsachen. Ich bin durch. Das war's. Das war Frag Calcio für diese Woche. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall, abseits der Tatsache, dass ich mir jetzt ein bisschen Sorgen mache um mein Kommunikationszentrum in meinem Gehirn nach meinen paar Aussetzern, die ich da hatte, aber das ist ein Thema für später. Liken, abonnieren, keine Zeit verlieren. Macht es gut, auf Wiedersehen.